Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um die Datenschutzkonferenz und unser Interviewpartner ist Andreas Schurig, der sächsische Datenschutzbeauftragte und Vorsitzender der Datenschutzkonferenz im Jahr 2020. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo in die Runde.
Und heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Andreas Schurig über das Thema Datenschutzkonferenz unterhalten und da begrüße ich Sie sehr herzlich. Herzlich willkommen, Herr Schurig.
Vielen Dank für die Einladung und ich grüße Sie auch.
Bekanntermaßen ist die Diskussion aufgekommen, ob der föderale Weg Deutschlands, was die Datenschutzaufsicht angeht, der richtige ist und ob es nicht besser wäre, die Aufgaben in einer Bundesbehörde zu bündeln, wie das ja viele andere EU-Mitgliedsländer auch tun. Vor kurzem fand auch eine entsprechende Live-Veranstaltung des Bundesverbands der Datenschutzbeauftragten und der Stiftung Datenschutz zu diesem Thema statt. Nun ist es ja aber nicht so, dass die deutschen Aufsichtsbehörden sich gar nicht austauschen würden, dass die Länderbehörden ihr eigenes Süppchen kochen würden. Das Stichwort lautet Datenschutzkonferenz. Und Oliver, gibst du uns wieder einen kurzen Überblick über die Aufgaben und Ziele der Datenschutzkonferenz, bevor wir in das Interview starten?
Ja, sehr gerne. Was erfährt man so zum Beispiel im Internet über die Datenschutzkonferenz? Da liest man, die Datenschutzkonferenz hat die Aufgabe, die Datenschutzgrundrechte zu wahren und zu schützen, eine einheitliche Anwendung des europäischen und nationalen Datenschutzrechts zu erreichen und gemeinsam für seine Fortentwicklung einzutreten. Dies geschieht namentlich durch Entschließungen, Beschlüsse, Orientierungshilfen, Standardisierungen, Stellungnahmen, Pressemitteilungen und Festlegungen. Soweit die Definition und wir haben ja heute, das freut mich wirklich sehr, den gegenwärtigen Vorsitzenden der Datenschutzkonferenz in unserem Podcast. Und Herr Schurig, ich hätte dann gleich einige Fragen, damit wir in diese schon umfassende, aber an sich ja trockene Definition Leben hineinbekommen. Und meine erste Frage wäre, welche Aufgabe hat denn die Datenschutzkonferenz mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung und das neue Bundesdatenschutzgesetz? Wie setzt sie sich zusammen? Welche Rolle spielen die Arbeitskreise? Können Sie uns da so ein bisschen mehr sozusagen Futter geben? Wie kann man sich das vorstellen? Insbesondere so in Verbindung mit der Datenschutzgrundverordnung, wo man natürlich diesen Begriff erstmal so gar nicht finden kann.
Sie haben natürlich jetzt eine Frage gewählt, die einen Vortrag von einer halben Stunde mit hervorrufen könnte. Aber vielleicht ist es ganz interessant, wenn man mal in die Historie zurückgeht, dann wird einem auch klarer, wie der jetzige Stand der Datenschutzkonferenz mit ist. Die Konferenz, das merkt man ja schon im Namen, war ursprünglich ein Zusammenschluss der Aufsichtsbehörden. Und zwar die Aufsichtsbehörden für den öffentlichen Bereich, die 78 bereits gestartet ist. Ich bin 94 das erste Mal bei einer Sitzung dabei gewesen. Da gab es zwei Entschließungen, die behandelt wurden. Es gab zwei Tagungen im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Und die Datenschutzbeauftragten waren damals nur für den öffentlichen Bereich zuständig, also für die Staatsverwaltung, den Bund und die Kommunen. Und sie hatten auch wenig Befugnisse. Also das Einzige, was man damals machen konnte, waren Beanstandungen. Von daher war auch klar, dass das, was man nach außen gegeben hat, meistens Meinungsäußerungen im politischen Geschäft waren. Es waren Aufforderungen an den Gesetzgeber. Es waren Stellungnahmen zu bestimmten gesetzlichen Maßnahmen und Vorhaben, die im Raum standen. Und das hat sich alles im Lauf der Zeit deutlich geändert. Das, was Sie vorgelesen haben, das waren ja Auszüge aus der Geschäftsordnung der DSK, die es erst seit 2015 gibt. In der Zwischenzeit ist so ungefähr um das Urteil des EuGH herum, der sich mit der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden beschäftigt hat, ja auch der privatwirtschaftliche Bereich, also die Aufsicht über den privatwirtschaftlichen Bereich mit dazugekommen, sodass wenn man sich mal anschaut, wie es früher war, wo wir eigentlich die 17 Datenschutzbeauftragten im öffentlichen Bereich, also 16 Länder plus dem Bund mit hatten. Daneben hatten wir auch noch die ganzen Aufsichtsbehörden, das waren in der Regel die Innenministerien oder die Regierungspräsidien für den Privatbereich. Da haben wir also schon eine Konzentration gehabt, weil bis auf die Ausnahme Bayern, wo das noch getrennt ist, mittlerweile die Datenschutzbeauftragten auch für den Privatbereich die Aufsichtsbehörden sind. Beim Bundesbeauftragten, der hat auch einen gewissen Anteil im Post- und Telekommunikationsunternehmenbereich, wo er mit als Aufsichtsbehörde in der Privatwirtschaft agiert. Wir haben da also einen Zusammenschluss schon gehabt in der Vergangenheit. Jetzt, wenn man sich jetzt die DSGVO anschaut, dann wird es etwas schwieriger darzustellen, weil wir, wenn Sie ins Bundesdatenschutzgesetz schauen oder in die DSGVO, finden Sie das Wort Datenschutzkonferenz nicht. Es gibt im Bundesdatenschutzgesetz einen gewissen Anhaltspunkt. Da finden Sie in den Paragraphen 17 und 18 Regelungen, wie die deutschen Aufsichtsbehörden sich in Fragen, europäischen Fragen, gemeinsame Positionen bilden müssen in Richtung Europa. In der DSGVO finden Sie nur eine Erwähnung, dass es Mitgliedstaaten gibt, die mehrere Aufsichtsbehörden haben und die das Verfahren dann entsprechend regeln müssen. Und in dem Zusammenhang bewegen wir uns jetzt seit 2018 und versuchen, diese Arbeit zu koordinieren, wesentlich mehr. Wir werden ja noch über die Arbeitsweise reden. Die Arbeitskreise, da können wir sicher auch nochmal mit einsteigen, gibt es vielfältig, die gab es schon länger, weil man erkannt hat, dass es sinnvoll ist, einen gemeinsamen Fachaustausch zwischen den Mitarbeitern, die in den Behörden arbeiten und sich mit konkreten Fachbereichen beschäftigen, dann zu installieren. Auch da hat sich die Arbeit durch die DSGVO und durch die Übernahme des Privatbereiches mitgeändert. Aber ich will jetzt nicht alleine sprechen, sondern Ihnen auch gern die Möglichkeit geben, da nochmal mit nachzuhaken.
Ja, sehr gern. Wobei, Sie sind unser Experte. Wir freuen uns über alle Informationen, die Sie uns geben. Da so nah können wir sonst nicht dran sein. Freut uns also, Sie dazu eben hören zu können. Für die, die vielleicht so den Begriff Düsseldorfer Kreis von früher kennen, das ist das, wenn Sie sagen, der Privatbereich ist sozusagen in die DSK mit aufgenommen worden.
Ja, genau. Das war ursprünglich ein Gremium, in dem sich die Aufsichtsbehörden im Privatbereich getroffen haben und insbesondere zu Fragen der Rechtsauslegung des BDSG Beschlüsse mit veröffentlicht haben, die dann als Beschlüsse des Düsseldorfer Kreises auch durchaus bekannt waren in der Wirtschaft. Und wie gesagt, so ungefähr, wir sind 2007 geworden, so in dieser Zeitspanne sind dann die Datenschutzbeauftragten auch Aufsichtsbehörden für den Privatbereich geworden, so dass wir eine gewisse Zeit lang so eine Durchmischung hatten. Wir hatten die Datenschutzkonferenz auf der einen Seite für den öffentlichen Bereich und wir hatten auf der anderen Seite den Düsseldorfer Kreis für den Bereich der Privatwirtschaft. Als dann aber immer mehr bis auf Bayern dann die Entscheidung gefallen ist, dass den Datenschutzbeauftragten auch mit zu übertragen, ist das zusammengeflossen und führt jetzt eben zu der Tatsache, dass nicht nur die Datenschutzbeauftragten Mitglieder der Datenschutzkonferenz sind, sondern eben in Bayern auch der Präsident des Landesabendes mit in der Runde sitzt, sodass wir jetzt in der Datenschutzkonferenz alle Aufsichtsbehörden, also die allgemeinen Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, versammelt haben.
Wir hatten ja in unserem Podcast auch schon mit Herrn Kelber gesprochen über den Europäischen Datenschutzausschuss. Und den findet man natürlich ganz klar in der Datenschutzgrundverordnung genau mit Aufgaben und mit Zusammensetzung und so weiter. Da wäre für uns auch spannend die Beziehung zwischen DSK und Europäischem Datenschutzausschuss. Also wie arbeiten Sie zusammen? Sie entsenden dorthin den, in der Regel den Bundesbeauftragten.
Und genau da, wenn Sie genau nachfragen, merken Sie, wie schwierig diese Darstellung dieses Verhältnisses ist, weil nicht wir den entsenden, sondern der ist per Gesetz bestimmt. Der Bundesbeauftragte ist der gemeinsame Vertreter im ETSA nach BDSG. Das BDSG sieht daneben vor, um diese Doppelstellung zwischen Bund und Länder, also unser föderales System mit abzubilden, einen Stellvertreter, der aus den Länderaufsichtsbehörden stammt, der aber auch nicht von der Datenschutzkonferenz entsandt wird, sondern der vom Bundesrat bestimmt wird, nach BDSG. Dann, wir arbeiten, die Datenschutzkonferenz als solche kommt eben, wie gesagt, in dieser Beziehung gesetzlich im rechtlichen Rahmen nicht vor. Praktisch ist sie natürlich relevant, weil wir unsere gemeinsamen Positionen vielfach auch in dieser Frage mit abstimmen, weil wir auch, wir kommen ja dann noch vielleicht mal auf einzelne Fragen, wo das noch mit deutlicher wird, auch in inhaltlichen Fragen mit hineinwirken in den Europäischen Datenschutzausschuss. Auf der anderen Seite kriegen wir ja immer, und das ist ein regelmäßiger Topos in unseren Konferenzen, Berichte aus dem Europäischen Datenschutzausschuss, um uns mit drauf einzustellen. Aber eine formale, direkte Verbindung zwischen Datenschutzkonferenz und Europäischem Datenschutzausschuss gibt es in dieser Form nicht. Das kann man durchaus anfragen, ob das nicht vielleicht sinnvoll wäre, ja.
Ja, weil man würde sich ja blauäugig oder landläufig vorstellen, es gibt vielleicht einen Beschluss der DSK und dann geht sozusagen der Bundesbeauftragte oder dann der Stellvertreter, der, hatten Sie ja gesagt, dass der vom Bundesrat dann bestimmt wird aus den Länderbehörden, hin und sagt, so, das ist jetzt die Meinung von Deutschland.
Darf ich Sie da mit unterbrechen? Dafür gibt es eine Regelung im BDSG, aber nur genau für diese Punkte. Da gibt es ein Abstimmungsverfahren, wenn der gemeinsame Vertreter im Einvernehmen mit dem Stellvertreter einen gemeinsamen Standpunkt bildet, kann der durch einen Mehrheitsbeschluss der DSK sondern durch einen Mehrheitsbeschluss der allgemeinen Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder überstimmt werden. Nur für diesen Bereich gibt es eine Regel, ein Verfahren. Alles andere, was wir machen, und wir reden ja noch über Beschlüsse und Entschließungen und anderes, was nicht diesen Bereich betrifft, ist unsere eigene Vereinbarung, die wir in der Geschäftsordnung getroffen haben. Allerdings genau den Fall, den Sie genannt haben, dass jetzt der Vertreter was anderes machen kann, der ist gesetzlich nicht möglich, denn da gibt es ein Votum der allgemeinen Aufsichtsbehörden. Ich sage es immer so, es steht nicht da Datenschutzkonferenz, es ist aber deckungsgleich. Dann aus diesem Kreis, das in dem Fall den Standpunkt überstimmen kann, und den hat dann der Vertreter im ETSA zu vertreten.
Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich über dieses Zusammenspiel eben jetzt da auch klar wird. Weil wenn man so von außen sieht, sagt man, ja okay, die DSK hat das gesagt, dann kommt das Europäische Datenschutzausschuss. Wie fließt das zusammen? Wie, also von den Unternehmen, ist das erstmal sagen die, ja, das, wie kooperieren die denn? Wie kann man sich das vorstellen? Deshalb ist das toll, dass Sie uns das mal darlegen, wie das im Einzelnen eigentlich funktioniert und dass auch vieles auf die Geschäftsordnung ankommt, weil das nicht alles so im Detail sozusagen auch im BDSG drin ist und eben schon gar nicht in der Datenschutzkonferenz.
Ja. Im Groben kann man ungefähr sagen, wir kriegen ja mit, was im Europäischen Datenschutzausschuss läuft, an aktuellen Themen mit interessant ist und relevant ist. Dann überlegen wir, wie können wir als deutsche Aufsichtsbehörden das mit unterstützen. Der Europäische Datenschutzausschuss hat ja auch seine Arbeitsgruppen, wo die deutschen Aufsichtsbehörden mitwirken. Da unterstützen wir sozusagen unsere Vertreter in den Arbeitsgruppen und helfen denen mit inhaltlich. Wir formulieren auch gemeinsame Positionen, die wir dann mit reinbringen und versuchen insofern die Meinungsbildung im Europäischen Datenschutzausschuss mit zu beeinflussen, auf dem einen Weg über unsere Vertreter in den Arbeitsgruppen, auf der anderen Seite durchaus auch manchmal mit eigenen Positionen. Man muss allerdings wissen, auch da gibt es schon eine Ordnung, wenn der Europäische Datenschutzausschuss eine Meinung vertreten hat, dann ist die sozusagen aber, ich sage jetzt einfach mal, ungeschützt vorrangig. Deswegen werden sie in Äußerungen der Datenschutzkonferenz auch häufig mittlerweile den Hinweis finden, dass wenn es europäische Positionen dazu gibt, dass diese dann sozusagen heranzuziehen sind. Da muss man sich klar machen, in der Datenschutzgrundverordnung gibt es für inhaltliche Fragen zumindest ein so angedachtes Verfahren, wo der ETSA ein Letztbestimmungsrecht hat, also der Europäische Datenschutzausschuss. Entschuldigung, wenn ich immer die Abkürzung verwende, aber da ist man mittlerweile so drin. Der Europäische Datenschutzausschuss hat in inhaltlichen Fragen ein Letztbestimmungsrecht. Meist auf einen konkreten Fall beschränkt, aber das wirkt sich natürlich dann sozusagen informell auch auf andere allgemeinere Fragen mit aus. Deswegen, das haben wir im Blick als Datenschutzkonferenz und wir richten unsere Arbeit auch danach aus.
Können Sie uns so aktuelle Themen nennen, die man jetzt eben schon öffentlich machen kann, vielleicht eben einfach, weil es auch schon vom Europäischen Datenschutzausschuss was angesprochen wurde oder behandelt wurde, was bei der nächsten Sitzung vielleicht auch ansteht oder was Sie jetzt kürzlich besprochen haben, und damit in Verbindung stehend eigentlich auch die Frage, wie oft treffen Sie sich eigentlich als DSK?
Also ich fange mal hinten mit an, dann wird es vielleicht auch kommen dann zu diesem Thema. Ich hatte ja ursprünglich erzählt, zweimal im Jahr trifft man sich. Und da war auch so, dass der DSK-Vorsitz dann die Sitzung vorbereitet hat und durchgeführt hat, war also mehr Sitzungsleiter und hat die Veranstaltung organisiert. Mittlerweile, wenn Sie das, ich sage mal jetzt, das vorletzte Jahr nehmen, also vor Corona, hatten wir die beiden Hauptkonferenzen, zwei Vorkonferenzen, drei Zwischenkonferenzen und daneben noch eine Sitzung mit den speziellen Aufsichtsbehörden. Dann sehen Sie schon, welche Bandbreite, also wie häufig die Taktung jetzt ist und wie stark sich der Takt erhöht hat im Vergleich zu damals. Das liegt aber auch daran, dass der Europäische Datenschutzausschuss sich im Moment 14-tägig trifft und insofern die Vorgabe aus Europa eben auch verlangt, wenn man da mitschwimmen will, dass man auch sich wirklich mit reinkniet. In der Zusammenarbeit haben wir gerade ein aktuelles Thema. Sie kennen ja sicher, Sie haben ja, glaube ich, das letzte Mal über Gerichtsurteile geredet.
Ja, ja.
Da kommt natürlich sofort Schrems II EuGH mit in den Blick. Der Europäische Datenschutzausschuss befasst sich mit zwei Taskforces. Das eine ist die im Raum stehende Frage der zusätzlichen Maßnahmen, der sogenannten zusätzlichen Maßnahmen bei den Standardvertragsklauseln. Was können das für Maßnahmen sein? Und die andere Taskforce setzt sich mit den 100 sogenannten 101 Beschwerden, die die Organisation von Max Schrems an verschiedene Aufsichtsbehörden verschickt hat, auseinander. Wir arbeiten mit, haben jetzt gerade in der letzten Zwischenkonferenz letzte Woche einen Beschluss gefasst, dass wir hier auch bei uns eine Taskforce einsetzen, die zum einen inhaltlich diese Arbeit der beiden Taskforces mit unterstützt und unsere Vertreter in diesen Taskforces, also die deutschen Aufsichtsbehörden sind da auch mit drin, denen zuarbeitet und zum zweiten aber sich auch mit der Frage auseinandersetzt, wie sieht unser eigenes Vorgehen hier in Deutschland aus, was natürlich der Europäische Datenschutzausschuss nicht macht, sondern was die Frage geht an uns als Aufsichtsbehörden und damit werden wir uns auch auseinandersetzen. Und dann sieht man an diesem Thema, dass wir sozusagen diese beiden Seiten bedenken müssen. Einmal, was machen wir Richtung Europa und was ist immer noch unsere nationale Aufgabe, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
Jetzt hatte ich ja eingangs zitiert aus der Geschäftsordnung und habe dann Begriffe gebracht wie Entschließung, Beschlüsse, Orientierungshilfe, Anwendungshinweise. Können Sie uns da kurz zur Einordnung sagen, wie unterscheidet sich denn das, was eine Entschließung, was ich glaube, Orientierungshilfe, Anwendungshinweise, das kann man sich noch ganz gut vorstellen, aber Entschließung, Beschlüsse, was ist da so zu unterscheiden? Also,
wenn Sie in die Historie reingehen, dann finden Sie da genau die bestimmten Sachen, die früher die Konferenz und der Düsseldorfer Kreis geleistet haben. Die Entschließungen sind immer noch nach per Definition öffentliche Stellungnahmen zu datenschutzpolitischen Fragen. Also zum Beispiel, was jetzt gerade aktuell mit war, zur Frage eines Identifiers, also einer nationalen Identitätsnummer, die Datenschutzkonferenz mit verabschiedet hat, und wo es eben Vorhaben auf der Bundesebene gibt. Beschlüsse wiederum sind Positionen, die datenschutzrechtliche Regelungen auslegen. Also wenn wir sagen, welche Rechtsposition vertreten wir, zum Beispiel in Fragen der Einwilligung und Ähnliches. Aber die müssen schon konkreter sein. Sonst, wenn es allgemeinerer Natur wird, dann kommen wir schon langsam in den Bereich der Orientierungshilfen und der Anwendungshilfen, die dann ausführlicher sind und in der Regel ganze Bereiche mit abdecken. Beschlüsse sollten Sie einfach eigentlich auf mindestens einem A4-Blatt, maximal auf einem A4-Blatt formulieren können, während Orientierungshilfen natürlich mehr in die Tiefe gehen. Daneben gibt es dann noch andere Sachen. Wir werden auch gefragt in gerichtlichen Verfahren oder in gesetzlichen Verfahren, wo wir Stellungnahmen abgeben, im Anhörungsverfahren, zum Beispiel bei Staatsverträgen oder wenn das Bundesverfassungsgericht uns als Datenschützer fragt zu bestimmten Verfahren. Pressemitteilungen gibt es noch und dann gibt es noch einen Restbereich. Pressemitteilungen brauche ich nicht erläutern, denke ich, ist klar. Und dann gibt es noch einen Bereich Festlegungen. Das sind dann interne Positionen, wo es um unsere eigene Zusammenarbeit geht und um organisatorische Fragen. Und damit, denke ich, haben wir ungefähr das alles abgedeckt, was wir derzeit an unterschiedlichen Sachen mit haben. Damit verknüpft sind dann auch manchmal gerade bei Entschließungen auch ein anderes Mehrheitsquorum. Da verlangen wir eine Zweidrittelmehrheit, damit klar wird bei einer Entschließung, dass dann auch da ein deutliches Gewicht der Datenschutzbehörden dahinter steht.
Also zu diesen Fragen mit Mehrheiten und so würde ich gleich gerne noch kommen. Und vielleicht nur, also man findet doch auch manchmal, dass man einen Beschluss hat und dazu dann eine Orientierungshilfe, einfach, dass man sozusagen einen kurzen Beschluss hat und dann ausführlich, wie mache ich denn das in der Praxis? Ja. Und das ist ja auch sehr, sehr wertvoll. Also da denke ich, dass unsere Zuhörer und Zuhörer da immer sehr froh drum sind. Und wir werten das dann auch aus natürlich in unseren Artikeln und finden wir immer sehr hilfreich von den Aufsichtsbehörden. Wichtig ist natürlich auch für ein Unternehmen zu wissen, Beschluss, dass zum Beispiel, wenn man das nimmt, Sie haben ja gerade gesagt, entschließen, da geht es eher so in Richtung datenpolitisch, wie ist denn die Rechtswirkung eines Beschlusses? Muss ich also jetzt davon ausgehen, das hat die DSK beschlossen, jetzt wird die für mich zuständige Aufsichtsbehörde das auch so umsetzen und wenn ich das nicht beachte, dann kann ich Probleme bekommen.
Ja, also Beschlüsse werden in der Datenschutzkonferenz gefasst. Häufig, denke ich, schon mit einer großen Mehrheit. Wir haben aber auch Mehrheitsentscheidungen, wo sich das dann vielleicht etwas differenzierter darstellt. Wir sind immer noch unabhängige Aufsichtsbehörden. Das bedeutet, jede Aufsichtsbehörde ist der Ansprechpartner und handelt unabhängig, es sei denn, es wäre gesetzlich anders geregelt. Das ist es im Moment nicht. Also derjenige, der etwas anordnen kann, der das als verbindlich erklären kann, ist immer die konkrete Aufsichtsbehörde. Natürlich ist es so, dass wenn ein Beschluss der Datenschutzkonferenz gefasst wird und das Unternehmen sich danach ausrichtet, dass ihm in einem bestimmten Aufsichtsverfahren mit der Aufsichtsbehörde natürlich schon ein Punkt ist, der mit relevant ist. Die, die mit Ja gestimmt haben, erklären sich ja dann schon in dieser Richtung, dass sie das in dieser Form mit umsetzen werden. Die mit Nein gestimmt haben, gegen den Beschluss auftreten, sind immer noch unabhängig und können anders verfahren, das ist klar. Aber im Gespräch habe ich als Unternehmen natürlich eine Position, wenn ich auf die DSK verweise, dass ich mich zumindest damit auseinandergesetzt habe und daran orientiert habe, was die Aufsichtsbehörden gesagt haben. Das ist schon eine andere Ausgangsposition, als wenn ich im Dialog mit der Aufsichtsbehörde, als wenn ich alles ablehne, was die Aufsichtsbehörde damit sagt. Und auf der anderen Seite, wir bemühen uns als Aufsichtsbehörden, ja, Sie haben ja den Eingang vorgelesen, möglichst die Eingangsformel in der Geschäftsordnung vorgelesen, möglichst in Richtung Gleichmäßigkeit und Einstimmigkeit zu arbeiten. Und deswegen haben wir auch durchaus bei uns Mitglieder dabei, die sagen, ich stimme vielleicht inhaltlich nicht ganz mit dem Beschluss überein, aber um der Gleichförmigkeit willen akzeptiere ich das mit. Also von daher kann ich jedem Unternehmen raten, sich schon mit den Beschlüssen auseinanderzusetzen und damit hineinzuschauen, denn sie werden eine Rolle spielen in der Praxis, dann auch in der Praxis, von wenn ich in einem konkreten Aufsichtsverfahren bin.
Also halte ich jetzt mal fest, das wollte ich hinterfragen, haben Sie jetzt natürlich alles schon dargelegt, finde ich sehr gut. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass man sich diese Veröffentlichungen, wir haben ja geschaut, was für welche gibt von der DSK, dass man die genau im Auge behält, eben wie Sie auch sagten, selbst wenn es sein kann, die Aufsichtsbehörden sind ja weiterhin unabhängig, dass die ein oder andere vielleicht eine andere Meinung vertritt, auch vertreten hat, in der Abstimmung vielleicht sich auch dagegen entschieden hat oder enthalten hat. Und trotzdem hat natürlich ein Unternehmen, wenn es sagt, ja, ich habe aber doch geguckt, was die DSK macht, ist das auf jeden Fall ein Punkt, den man berücksichtigen wird bei der Beurteilung des Vorgehens. Kurz gesagt, es kann nie falsch sein, eigentlich das zu beachten und anzuschauen, was die DSK macht, auch wenn die Aufsichtsbehörden natürlich weiterhin unabhängig dann handeln.
Ja, so ist es durchaus.
Dann hätte ich von meiner Seite zum Schluss noch eine Frage. Sie haben uns das ja dargelegt mit den möglichst einheitlich und Mehrheitsentscheidungen und so weiter. Ist es denn auch für Sie als Vorsitzenden, ist es manchmal schwierig, zu einem Konsens zu kommen? Und wie ist es da? Da sind natürlich, wenn dann die ganzen Vertreter da sind und man kann es ja in den Protokollen noch etwas nachverfolgen, die Sie auch veröffentlichen, da gibt's ja dann schon sozusagen Einzelmeinungen, die dann auch, wo es dann heißt, zum Beispiel, ich glaube, bei E-Mail-Verschlüsselung war es das Thema, dass auch eine Aufsichtsbehörde wirklich wollte, dass auch festgehalten wird, dass sie dagegen gestimmt haben. Also es gibt dann schon mal so Punkte, wo man in der Diskussion sich zwar auf etwas einigt, aber wo nicht vielleicht jeder von vornherein gesagt hat, ja, genau so machen wir es.
Ja, also Sie können sich vorstellen, wenn Sie 18 Aufsichtsbehörden haben, die gewohnt sind, unabhängig zu agieren, dass dann so ein Prozess auch durchaus manchmal mühsam sein kann, schon allein von der Größe her, weil man viele unterschiedliche Meinungen mit zu einem Kompromiss zusammenschnüren muss. Das wird allerdings etwas leichter, weil man ja weiß, dass wir alle an einem Strang ziehen, wenn es um Richtung Datenschutz geht. Also insofern haben wir die Datenschutzaufsichtsbehörden an einem Tisch, die eigentlich alle eine gleiche Aufgabe haben und zumindest in eine Richtung gehen. Da kann man sich manchmal dann noch mit überlegen, ob der eine weiter links und der andere weiter rechts geht oder mehr in der Mitte. Aber sozusagen die generelle Marschrichtung ist sehr klar. Zum Zweiten haben wir die Arbeitskreise, die in der Regel unsere Sachen inhaltlich vorbereiten, sodass der Diskussionsprozess der unterschiedlichen Meinungen ja schon mindestens eine Runde durchlaufen hat, bis er in die Datenschutzkonferenz mit hineinkommt. Das erleichtert die Arbeit natürlich auch. Und generell finde ich es auch gut, auch wenn es ein Vorsitzender da immer nicht leicht hat, um die ganzen Meinungen zusammenzuführen, ich finde es gut, wenn es einen Meinungsstreit gibt. Und da sind wir schon fast bei dem Thema, was Sie ganz am Anfang mit angesprochen haben. Was ist denn gut an der föderalen Struktur? Das Gute ist der Meinungsstreit, den wir haben, dass man aus These und Antithese zur Synthese kommt. Und dann denke ich, so ist mein Eindruck, in der Regel auch Ergebnisse, die umfassender sind. Ich schaue da manchmal in andere Länder mit hinein, wo es nur eine Behörde gibt, da gibt es eben dann halt auch nur eine Meinung. Und es ist schwer dann an dieser Meinung, wenn eine Aufsichtsbehörde die dann mal veröffentlicht hat, auch etwas wieder zu ändern. Das in der Regel nimmt man das ja nur zurück, wenn es dann schwerwiegende Sachen mitgibt. Bei uns findet dieser Prozess des Nachfragens und sowas schon intern mit statt. Und das ist, denke ich, ein Vorteil der föderalen Struktur. Ich denke auch jetzt an die europäischen Aufsichtsbehörden insgesamt. Mein Eindruck ist es schon, dass man schon nach Deutschland schaut, weil wir in vielen Fragen eben auch uns intensiv mit unterschiedlichen Positionen auseinandersetzen und dadurch auch eine Tiefe der Entscheidungen gewinnen, die es bei einer Einzelentscheidung, in einer zentralen Entscheidung in dieser Form eben nicht so gibt.
Das finde ich also einen sehr interessanten, wichtigen Aspekt. Man spricht ja heute so gerne von Crowd Intelligence, also sozusagen das Wissen vieler. Und das ist auch, glaube ich, ein guter Punkt, den man auch im Hinterkopf haben kann mit der DSK. Es hat auch seine Vorteile, dass da eben so viele zusammensitzen, weil eben viele einfach mal eher auf eine bessere Idee auch kommen können oder eben verschiedene Aspekte abklopfen, als wenn es alles nur in ein oder in ganz wenigen Köpfen vor sich geht. Ja, da von meiner Seite, Herr Schubrich, ganz herzlichen Dank. Hat mir viele spannende Aspekte der DSK nahegebracht. Und ich gebe dann an meinen Kollegen, den Severin Putz, und danke jetzt Ihnen sehr an dieser Stelle.
Gern geschehen.
Ja, Herr Schurig, von meiner Seite auch herzlichen Dank. Und ich hätte nochmal die Frage, im Rahmen dieser Diskussion, die ich zum Anfang mit ins Spiel gebracht habe, Zukunft der Datenschutzaufsicht, gibt es da von Ihrer Seite, von der Datenschutzkonferenzseite auch aus auch Verbesserungsvorschläge, die dem, wie ich es jetzt bei Ihnen raushöre, schon gewünschten Weiterverfolgens des föderalen Ansatzes. Gibt es da Verbesserungsvorschläge, wo Sie dem begegnen wollen, diesen Gegenargumenten?
Ja, also wir haben jetzt, ich kann Ihnen noch keine konkreten Vorschläge benennen. Wir haben uns aber in der Datenschutzkonferenz darauf verständigt, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Hat bei uns die Überschrift DSK 2.0. Und da stehen dann auch solche Fragen wie eine Verbesserung der Zusammenarbeit, eine mögliche rechtliche Rahmen für die DSK, die Frage, ob man eine eigene Geschäftsstelle bildet, die die Organisation und die Verfahrensabläufe mitgestaltet, die Frage der Aufteilung, was kann man im gesetzlichen Bereich noch mitmachen. Die stehen damit im Raum, bis hin zu den konkreten Arbeitsabläufen in der DSK. Damit werden wir uns auseinandersetzen. Ich denke, dass, also Sie haben eine generelle Präferenz für das föderalistische System schon festgestellt. Ich hätte mir gewünscht, das habe ich auch damals schon bei den Änderungen des BDSG, als das BDSG an die DSGVO angepasst worden ist, gewünscht, dass man einen Rechtsrahmen, einen ausdrücklichen Rechtsrahmen für die Datenschutzkonferenz mitschafft. Das ist ja jetzt auch wieder mit im Gespräch. Ich glaube, Peter Schaar hat es bei der Veranstaltung mit der Frage des Staatsvertrages mit geäußert. Das sind alles Punkte, da kann man mit Arbeit arbeiten. Ich denke, auch die DSK ist da durchaus offen und gesprächsbereit. Und verbessern kann man immer etwas, das sehen wir auch so. Aber ich würde, und da denke ich, bin ich mit allen meinen Kollegen im Einvernehmen der Meinung, dass das grundsätzlich das organisatorische Umfeld der Datenschutzkonferenz unverzichtbar ist.
Und vielleicht noch eine Frage von mir bezüglich dieser Treffen. Sie hatten es auch gesagt, der Europäische Datenschutzausschuss trifft sich zwischenzeitlich jetzt 14-tägig. Gibt es da Überlegungen, die Taktfrequenz auch noch zu erhöhen seitens der Datenschutzkonferenz? Oder wie stellt sich das dar?
Also wir haben ein Mittel, wo wir auch inhaltliche Fragen zwischendurch mitlaufen lassen können. Das sogenannte Umlaufverfahren. Da haben wir jetzt in diesem Jahr schon mittlerweile knapp 30 absolviert, sodass man inhaltliche Fragen auch zwischendurch mitbringen kann. Ich habe Ihnen, also wir sind dieses Jahr durch Corona bedingt fast vollständig bis auf die erste Zwischenkonferenz in Videokonferenzen umgeschaltet und haben zwischendurch auch schon Telefonkonferenzen gehabt. Also wir schwimmen schon mit im Takt. Ob dann noch mehr mit möglich ist, weiß ich nicht. Ich denke auch, der Europäische Datenschutzausschuss wird von dem 14-tägigen Takt, wenn sich die Situation mit Corona wieder einigermaßen normalisiert hat, wieder zurückfahren.
Danke für die Aussage, Herr Schurich. Danke für das Gespräch. Vielen Dank für die Antworten, die Sie uns gegeben haben und dass Sie sich die Zeit genommen haben für unsere Fragen.
Ja, das freut mich. Es ist ja wirklich ein trockenes Thema, was Sie gewählt haben. Aber für die Unternehmen ist es wirklich wichtig. Sie haben ja den Finger in der Wunde gehabt. Muss ich denn mir das Ganze anschauen, was die da machen? Dann, ich wollte aber noch sagen, also für die Unternehmen ist es wichtig, auch das anzuschauen, was der Europäische Datenschutzausschuss macht. Mhm. Fast noch mehr, dann, weil der den Vorrang hat.
Wir verfolgen ja auch Ihre Veröffentlichungen, ja. Und da steht, wird das ja auch immer darauf hingewiesen. Und das haben Sie auch klar gemacht. Trotzdem natürlich, wichtig fand ich auch eben den Punkt, wo Sie gesagt haben, wir müssen immer nach Europa schauen, aber auch eben national schauen, dass man eben sieht, diese Brückenfunktion und wie auch immer man vielleicht so eine Datenschutzbehörde ausgestalten würde, dass man eben möglichst viele Köpfe und Stellen hat, die sich das anschauen. Das Thema ist hochkomplex. Wir schauen uns das ja auch schon einige Jahre an. Und da ist es wirklich wichtig, dass Sie da den Unternehmen mit Ihren Veröffentlichungen helfen. Und ja, deshalb von meiner Seite auch herzlichen Dank. Da haben wir nochmal einiges dazu erfahren.
Man hat wirklich ein wenig den Eindruck, dass die Unabhängigkeit, die hat ja ihre Gründe und ihren Nutzen auch, aber im Sinne von der Datenschutzkonferenz würde man sich so von außen betrachtet schon wünschen, dass die Beschlüsse dann auch einstimmige sind, wo sich dann alle drauf committen und wo es dann nicht nochmal doch unterschiedliche Meinungen gibt.
Also da kann man sich ja Modelle vorstellen. Dann Peter Schaar hatte ja in der Veranstaltung ja auch durchaus das Mehrheitsprinzip als solches mit ins Spiel gebracht. Und dann kann man sich genauso unterhalten drüber, ob man sozusagen so ein subsidiäres Modell mitschafft, dass man sagt, für Beschlüsse, die eine national verbindliche, national umfassende, also deutschlandweite Frage regeln, dass man da ein Mehrheitsprinzip schafft und für Fragen, die sozusagen unter diesem Level sind, dann den Aufsichtsbehörden das mit freistellt. Allerdings, wenn so eine Frage dann mit vorgebracht wird und man sagt, eine Aufsichtsbehörde hat den Eindruck, dass diese Frage allgemein geregelt werden sollte, dann, dass man dann wieder auf die nationale Ebene geht und Mehrheitsbeschlüsse fasst. Das ist das Problem. Ich denke, da gibt es schon Bereitschaft in der Konferenz, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sage es bewusst so, aber das braucht einen Rechtsrahmen. Denn ohne Rechtsrahmen geht es nicht. Dann sind wir unabhängig und ich muss selber diesen Beschluss fassen und ich muss den auf gutem, nach Wissen und gutem Gewissen fassen. Und da kann ich nicht eine Mehrheitsentscheidung einfach hernehmen und sagen, so, ich folge jetzt der Mehrheitsentscheidung. Denn wenn das Unternehmen sich mit mir auseinandersetzt, erwartet es von mir eine Antwort. Und wenn das Verfahren vor Gericht kommt, kann ich nicht einfach sagen, es gibt einen Mehrheitsbeschluss. Dann sagt das Gericht ja und. Na, und insofern, wenn man das haben will, dann muss man mindestens das BDSG ändern und möglicherweise auch noch einen Staatsvertrag mit ins Auge fassen. Das hängt aber dann davon ab, was man regeln will. Ja, die Grundverordnung sagt nichts dazu und wird auch nichts dazu sagen. Denn da hat Europa gesagt, das passen wir nicht an, das ist nationale Sache.
Ist ja gleichzeitig auch wieder ein Vorteil, wenn man da was bewegen will, weil europäisches Recht ändern ist ja was anderes als Bundesrecht Staatsvertrag aufzusetzen. Herzlichen Dank.
Bitte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Lieber Oliver, vielen Dank für die Moderation.
Sehr gern.
Wenn Sie Fragen an uns haben, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte schreiben Sie uns an dsp@wk.de. Gerne können Sie Vorschläge machen, welche Fragen wir welchen möglichen zukünftigen Interviewpartnern wir stellen können. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen alles Gute bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.